Heute wollen wir das zweite Gebot betrachten. Das zweite Gebot finden wir im Exodus, das ist der zweite Mose, Kapitel 20, Vers 4. Und das ist: Du sollst dir kein Götterbild machen. Ich lese vor aus Gottes Wort: Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott und der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern der dritten und vierten Generation, von denen, die mich hassen, aber der Gnade erweist an Tausenden von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Soweit Gottes Wort. So, wir sehen hier wieder den Charakter Gottes. Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist der, der straft, und gleichzeitig ist er der, der Gnade und Liebe erweist an Tausenden von Generationen. Amen. So ist unser Gott. Er ist ein gerechter Gott und gleichzeitig ist er ein gnädiger Gott, ein liebender Gott. Nun, vielleicht sind heute Gäste hier und sie sind vielleicht ursprünglich aus der katholischen Kirche oder aus der lutheranischen Kirche, dann sind Sie heute ein bisschen überrascht, weil das zweite Gebot in der katholischen Kirche oder in der lutheranischen Kirche ist eigentlich: Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Tatsächlich, wir als Freikirchler und übrigens auch die Reformierten, Evangelikalen und auch übrigens die orthodoxen und orthodoxen Brüder, wir haben uns entschieden, der jüdischen Zählweise zu folgen. Also die Juden haben nicht andere 10 Gebote wie die Katholiken, wir haben genau die gleichen Gebote, nur wir zählen sie anders. Das heißt, bei den Juden ist tatsächlich dieses die Nummer 2. Du sollst dir kein Bild des machen. Bei den Katholiken ist nur ein Gott, keine anderen Götter und kein Bild, das ist ein Gebot, und dann sind sie mit 3 Geboten dann schon so weit, dass sie alle Beziehungen oder die Beziehung zu Gott klären. Und dann geht es im 4. Gebot weiter: Ehre Vater und Mutter. Und bei den Juden ist es, dass 4 Gebote unsere Beziehung zu Gott klären. Kein anderer Gott, kein Bildnis, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, Sabbat. Und tatsächlich bei den Juden ist auf der ersten Tafel, die Gebote, die Beziehung zu Gott klären, noch ein 5. Gebot dabei, nämlich Ehre Vater und Mutter. Auch das ist etwas, was unsere Beziehung zu Gott klärt. Das ist auch ein hochinteressantes Thema, aber das werden wir dann später mal betrachten. Heute, wie gesagt, betrachten wir das zweite Gebot, was verschieden gezählt wird. Das hat natürlich einen Grund. Es hat einen Grund mit unserer Kirchengeschichte, weil über dieses Gebot ist jahrhundertelang gestritten worden. Ja, ich stand mal vor der Grabeskirche in Jerusalem mit meiner Jugendgruppe und unser Reiseführer Hanan, ein Jude, hat uns dann mal so eine Anekdote erzählt von den christlichen Streitereien. Da stand mal eine Leiter vor einem Fenster der Grabeskirche, die stand da schon 500 Jahre. 500 Jahre haben sich die verschiedenen Konfessionen gestritten, warum die Leiter einer anderen Konfession vor dem Fenster einer anderen Konfession stand. Und dann haben wir alle gelacht und mir blieb da das Lachen im Hals stecken. Und habe gesagt zu Hanan: Sag mal, was denkt ihr Juden eigentlich, dass wir Christen uns dauernd so streiten und fetzen? Und dann hat er gelacht: Ach, wisst ihr, wir Christen, das habt ihr von uns Juden gelernt, ne? Wir streiten uns auch fröhlich, nicht wahr? Also die Christen haben sich schon jahrhundertelang gestritten um dieses Gebot: Darf man eigentlich eine Abbildung machen von Gott? Darf man Gott malen? Gibt es diese Geschichte von dem 6-jährigen Schulmädchen, und die Lehrerin fragt: Was malst du da? Ja, ich male Gott. Und die Lehrerin ist schon ein bisschen unwirsch und sagt: Das weiß niemand. Niemand weiß, wie Gott aussieht. Ja, warte mal, Frau Müller, in 5 Minuten weißt du, wie Gott aussieht, nicht wahr? Also, darüber haben die Christen gestritten. Und so ungefähr im 8. Jahrhundert hat dann die Kirche entschieden: Jawohl, wir dürfen Bilder von Gott malen. Und das ist interessant, im Judentum gibt es kaum Abbildungen von Gott, noch nicht einmal von Menschen, noch nicht einmal von Tieren oder Fischen. Wenn du aber mal in Rom warst, im Vatikanischen Museum, dort sind Tausende von Kunstwerken über die Dreieinheit Gottes und natürlich auch die Ikonen von Jesus. Und immer wieder hat die Kirche sich darüber gestritten, ist denn ein Bild ein Hinweisschild auf Gott hin? Erleichtert es uns vielleicht sogar, Gott anzubeten? Und manche Christen haben dann sogar auch Ikonen oder Abbilder angebetet. Nun, das zweite Gebot dient nicht dazu, uns von Kunst zu enthalten. Gott ist kein kunstfeindlicher Gott. Im Gegenteil, Gott ist ein Künstler. Wenn du allein die Bibel liest, dann siehst du, dass Gott selber sogar Bilder entworfen hat. Wir haben ein Bild von der Stiftshütte. Wenn du das liest, die Konstruktionspläne der Stiftshütte sind von Gott selbst. Gottes Geist hat die Stiftshütte inspiriert. Vielleicht müssen wir mal so ein Bibeltraining machen. Jede einzelne Faser, jede einzelne Farbe, jede Säule hat eine geistliche Bedeutung, die von der Bibel ausgelegt wird über den Charakter Gottes. Dann gibt es den Tempel. Auch der Tempel wurde mit klaren architektonischen Anweisungen von Gottes Geist gegeben. Eine Sache, die Gott befohlen hat als Künstler, ist für uns so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, merkwürdig. Weil wir Freikirchler, wir sind eigentlich nicht so begeistert von Ikonen und Kreuzen und Abbildungen von Jesus, nicht wahr? Das ist immer so ein bisschen kritisch, nicht wahr? Aber tatsächlich gab es mal einen Tag, wo Gott so voll sauer war auf das Volk Gottes, weil sie wieder gemurrt haben, wieder ungehorsam waren. Und Gott in seinem Zorn sandte feurige Schlangen. Und jeder, der von der Schlange gebissen wurde, der starb. Und in seiner Barmherzigkeit hat Gott Mose gesagt, ich möchte gern, dass du eine bronzene Schlange baust, wie ein Künstler, sie auf einen hohen Lanze drauf montierst und diese Schlange hochhebst. Und jeder, und das ist jetzt so ein bisschen merkwürdig, vielleicht habt ihr diese Geschichte mal gelesen, jeder, der krank wurde, jeder, der im Sterben lag und auf die Schlange schaut, auf die bronzene Schlange, wurde geheilt. Irgendwie so eine komische Geschichte, nicht wahr? Altes Testament, nicht wahr? Du solltest mal wieder Altes Testament lesen, nicht wahr? Und es ist interessant, wie Gott Dinge schenkt, um Menschen zu retten, Menschen zu heilen. Hunderte Jahre später kam der König Hiskia im 4. Mose 21,8 und hat diese Schlange, die von Gott selber entworfen worden ist, von Mose gebaut worden, zerschlagen und verbrannt, weil das Volk Gottes damit Götzendienst oder sie haben dieses Bild, etwas, was Gott gegeben hat zur Heilung, haben sie missbraucht, um es anzubeten. Dafür ist das zweite Gebot. Das zweite Gebot erinnert uns immer wieder daran, alles, was Gott uns geschenkt hat, auch das Gute, es ist nur ein Geschenk Gottes. Es ist nicht Gott selbst. Es ist das, was Gott dir gegeben hat. Und wir stehen immer in dieser Gefahr, Dinge, die Gott uns gegeben hat, Segen, den Gott uns gegeben hat, also ob es unser Job ist, ob es unsere Ehe ist, ob es unser Erfolg ist, das Geld, was Gott uns geschenkt hat, dass wir das zum Götzen machen in unserem Leben. Aber diese Dinge sind eigentlich nur dafür Hinweisschilder, die auf Gottes Güte, auf Gottes Charakter hinweisen. Es ist ungefähr so, wenn du heute aus Köln vielleicht gekommen bist, fühlen wir uns geehrt, dass du so einen langen Weg gemacht hast, und du suchst die Kirche in Bad Godesberg und du bleibst beim Hinweisschild Bad Godesberg stehen und sagst, ich bin schon angekommen und machst deinen Gottesdienst allein am Hinweisschild. Aber Dinge, die Gott uns schenkt, Segnungen, die Gott uns gibt, sind nur Hinweisschilder auf das Original, auf Gott selbst. Ich war mal in Frankfurt, kurz nach meiner Transplantation. Ich hatte ja Leukämie, ich bin geheilt worden. Und ich habe mich transplantieren lassen und ich habe jetzt am 16. Juli habe ich meinen 4. Geburtstag, ne, da bin ich schon 4 Jahre alt, nicht wahr? Und dann kamen so 5 Jugendliche, alle im Kopf größer als ich, ne, und haben gesagt, Mario, du bist kein richtiger gläubiger Pastor, ne? Du bist zur Medizin gegangen, du bist ins Krankenhaus gegangen, du hättest einfach nur glauben sollen. Wieso hast du dich transplantieren lassen? Weil ich die Jungs so angeschaut und natürlich muss ich so gucken, ne? Hat gesagt, ich putze mir auch morgens die Zähne. Ich hätte heute Morgen auch beten können, ne? Aber Gott sei Dank hat mir heute die Zähne geputzt, da können wir uns nachher auch in Ruhe unterhalten, ne? Und nicht so viel Mundgeruch, nicht wahr? Natürlich sage, ich bin nicht medizingläubig. Denn als ich in Hamburg-Eppendorf lag, nachts, 2 Uhr, 3 Uhr, die Schreie von den Sterbenden, die aus der Station hinausgeschoben worden sind. Ärzte können helfen. Jesus heilt. Alles, was Gott geschenkt hat, sind Segensgaben. Auch Ärzte sind Segensgaben, aber der, der heilt, der das Geschenk gibt, das ist Gott selbst. Deswegen, wir sind dankbar für Medizin, aber wir beten Medizin nicht an, sondern wir beten unseren Heiler an. Das ist Jesus Christus. Amen. Gott ist ein Künstler. Er selbst erschafft Dinge, Dinge, die auf ihn hinweisen, Dinge, die uns helfen, Gott zu ehren. Aber das zweite Gebot hilft uns dabei, niemals das Bild und den Schöpfer zu verwechseln. Immer wieder auf den Schöpfer zurückzufallen. Sogar auf der ersten Seite der Bibel steht es, dass Gott den Menschen geschaffen hat in seinem Ebenbild. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist das Ebenbild Gottes.
Amen.
Ja, du bist schön gemacht in Gottes Ebenbild. Im 1. Mose 1, Vers 26, da heißt es aber auch, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Und er schuf den Menschen nach seinem Ebenbild ihm ähnlich als Mann und Frau. Sorry, ihr Männer. Ne? Das sind alle Männer, die immer noch bis heute geglaubt haben. Ich bin das, die Ausstrahlung der Herrlichkeit des Herrn und meine Frau ist so eine Abstrahlung von meiner Herrlichkeit. Nein, das ist nicht biblisch, sondern Gott wird dargestellt durch die Beziehung zwischen Mann und Frau. Das finde ich interessant. Nur weil Gott den Menschen geschaffen hat, heißt das nicht, dass Gott eine Nase hat. Heißt das nicht, dass Gott Ohren hat oder Haare. Gott ist Geist. Amen. Er ist nicht uns ähnlich im Körper, aber wenn ein Mann und eine Frau sich so leidenschaftlich lieben, so wie Christus das gesagt hat, auch in Epheser 5, Vers 32, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat, dann sagt Paulus, das ist ein Geheimnis. Ja, viele sagen, ja, Mario, das ist ein Geheimnis, weil Paulus war ja auch glücklicher Single, ne? Da wusste gar nicht, was Ehe, was wir in der Ehe durchmachen, nicht wahr? Nein, er sagt, es ist ein Geheimnis. Diese Liebe ist eine Abstrahlung des Charakters Gottes. Gott, ein Gott in drei Dimensionen. Und die Apostel, die ersten Jünger des Herrn, sie waren gesalbt vom Heiligen Geist. Sie waren erfüllt von seiner Herrlichkeit, taten Wunder, weckten Tote auf, heilten die Kranken. Und sie waren eine Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Wir sehen das immer wieder, wie die Apostel sich bewusst waren, dass sie die Ausstrahlung von Gottes Ebenbild waren und trotzdem waren sie begrenzt. In Apostelgeschichte 10, 25 lesen wir, wie der Apostel Petrus, ein radikaler Jude, und als radikaler Juden hasst du auch die Ausländer. Ist doch ganz klar, Gott hasst die Ausländer. Gott hasst die Heiden, denn die Heiden sind Feinde Gottes, sie sind unrein. Und Gott muss ihn überzeugen für ein Date mit einem Heiden. Ihr kennt die Geschichte vielleicht, wo Gott in einer Vision ein Laken herablässt mit vielen unreinen Tieren. Ein Anstoß für Petrus. Wann hast du das letzte Mal gebetet und hast dich geärgert über Gott? Herzlichen Glückwunsch. Ja. Wenn du solche Gebete noch hast, wo du dich über Gott ärgerst, dann ist Gott immer noch der andere. Ist Gott immer noch der Höhere als du. Alles andere sind Selbstgespräche mit deinem selbstgeschaffenen Gott. Und so sagt Gott, ich möchte, dass du gehst zu einem Heiden, ein römischer Hauptmann. Römische Soldaten haben damals Juden abgeschlachtet ohne Ende. Juden hassten Römer über alles. Es war ein Date, was erzwungen worden ist durch Gottes Geist. Und genauso auch der römische Hauptmann. Er hatte ein Problem, er wollte Gott kennenlernen, aber sein Problem war, er hatte die falsche Nationalität, er hatte das falsche Blut. Er war kein Jude, aber er hatte so eine Sehnsucht nach Gott. Und Gott schickt einen Engel zu ihm und sagt, da ist Petrus und lass nach ihm senden. Ein außergewöhnliches Date von beiden Seiten, erzwungen von Gott selbst. Und sie begegnen sich in Caesarea. Caesarea war damals eine römische Stadt, voll mit Götzenbildern.
Eine Stadt, wo ein Jude nicht freiwillig hinging, weil es für ihn eine Blasphemie war, diese Stadt zu betreten. Petrus geht dorthin und der römische Hauptmann, stell dir vor, ein Mann, der Gewalt hat über Leben und Tod, er fällt vor ihm nieder. Er fällt vor ihm nieder. Das Griechische sagt hier Hünde. Was, wenn dein Hund, wenn du nach Hause kommst und dein Hund begrüßt dich, wedelt mit dem Schwanz und verneigt sich, das ist im Griechischen, wenn Menschen, andere Menschen, die sie als Götter geachtet haben, sind vor ihm niedergefallen. Und das tut hier der Hauptmann auch. Und was tut Petrus? Er nimmt ihn bei der Hand, richtet ihn auf und sagt, ich bin nur ein Mensch. Ja? Auch die ersten Apostel, sie wussten um die Präsenz des Heiligen Geistes und doch waren sie sich ihrer Begrenztheit bewusst. Apostelgeschichte 14, was für eine Geschichte. Paulus und Barnabas, sie gehen nach heutige Türkei, nach Ikonion. Es waren keine Juden, das waren Heiden, Götzenanbeter. Und sie predigen, was für eine Predigt. Die Einleitung der Predigt war, sie heilten einen Lahmen. Die ganze Stadt war aus dem Häuschen. Und so eine Predigt hätte ich auch gerne machen. Ne? Ich würde nach Indien reisen, einen Lahmen heilen. Das wäre eine tolle Intro. Ne? Aber was passiert? Es geht alles schief. Der Gottesdienst geht total aus den Fugen. Sie sind begeistert und sie denken, Zeus und Hermes haben die Welt besucht. Und sie nannten Barnabas, nannten sie den Gott Zeus. Und Paulus nannten sie den Gott Hermes und brachten schon die Stiere, waren bereit, ein Stieropfer, ein Blutopfer zu bringen. Und dann, als Barnabas und Paulus es hören, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen in ihre Mitte und sagten, wir sind Menschen wie ihr, mit den gleichen Emotionen, mit den gleichen Schwächen. Aber Gott hat euch das Evangelium gesendet, um von den Götzenbildern euch abzuwenden und dem wahren, wahrhaftigen Gott, dem unsichtbaren Gott zu dienen. Die ersten Christen wussten, Apostelgeschichte 19 bringt uns nochmal die Brisanz. Wusstest du, dass du als Christ gefährlich bist für diese Gesellschaft? Paulus ist in Ephesus. Ephesus war bekannt für die Göttin Artemis. Artemis, die Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit. Und es war ein Riesengeschäft. Leute reisten von der ganzen Türkei nach Ephesus, um einmal die Artemis zu besuchen und einen Silbertempel zu kaufen und mitzunehmen, damit sie die Präsenz und den Segen von Artemis nach Hause bringen konnten. Das war ein Riesengeschäft. Und jetzt kommt Paulus und sagt, es gibt keine Götter. Und die Götterbilder sind auch nur Materie. Der einzig wahre Gott ist der Gott Israels, ist Jesus Christus. Und Demetrius erkennt, mein Geschäft geht den Bach runter. Niemand kauft mehr seine Tempel. Alle wenden sich ab von den Götzenbildern und wenden sich zu dem lebendigen Gott. Und sie machen einen Riesenaufstand und die ganze Stadt schreit wie am Spieß, Artemis ist die Göttin von Ephesus und wollen Paulus und sein Team umbringen. Was für eine radikale Botschaft das zweite Gebot doch ist. Es gibt kein Bildnis von unserem Gott. Gott ist der wahrhaftige Gott und er ist unsichtbar. Im Römischen Reich wurden die Christen Atheisten genannt. Wusstet ihr das? Weil die Christen sagen, waren die Einzigen, die sagten, wir haben nur einen Gott. Was, nur ein Gott? Was bist du für ein armer Knilch, nicht wahr? Wir haben tausende Götter. Die Römer, die Griechen hatten Götter für alles. Den Gott fürs Salz, den Gott fürs Pfeffer, die Göttin fürs Haus, die Göttin für die Ehe, den Gott für den Krieg. Für alles hatten sie einen Gott. Die armen Christen, sie hatten nur einen Gott. Was für eine klägliche Religion. Ne? Aber wir haben nicht nur einen Gott für einen bestimmten Bereich. Unser Gott ist der Gott der ganzen Erde und des ganzen Universums. Er ist der allmächtige Gott und er ist unsichtbar. Das ist eine revolutionäre Botschaft. Und das Zweite ist, und das lesen wir in Kolosser 1, Vers 15. Jesus Christus, er ist das Bild, hörst du? Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Thron oder Herrschaften oder Gewalt oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Jesus Christus, er ist das Bild, das wahre Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Ewige. Er ist der, der in Johannes 8 sagt, ich bin vor Abraham. Grammatisch total falsch, aber damit will er ausdrücken. Er ist der Melchisedek. Im Alten Testament, die Theologen nennen das eine Erscheinung Christi, eine Christophanie, zu dem Abraham ging und seinen Zehnten gab. Und Melchisedek kam aus dem damaligen Salem und segnete ihn und brachte Brot und Wein heraus. Er ist der Christus im Alten Testament. Jesus, er ist der Auferstandene. Johannes 20, Vers 28, zu dem Thomas kommt, der zweifelnde Thomas, und ihn sieht als Auferstandene und sagt, mein Herr und mein Gott. Amen. Wenn Jesus ein wahrer Prophet gewesen wäre und wäre nicht Gott gewesen, hätte er diese Anbetung nicht angenommen. Genau wie Petrus, genau wie Paulus. Aber Jesus nimmt Anbetung an von seinen Jüngern, weil Jesus ist der wahre Gott. Er ist auferstanden. Er ist der Herr aller Herren. Amen. Er ist Offenbarung 1, Vers 17. Wir kennen Jesus nicht mehr als das kleine Kind in der Wiege. Wir kennen Christus nicht mehr als der Zimmermann, sondern Paulus sagt, ich kenne Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Ich kenne ihn nur noch als den Gekreuzigten und als den Auferstandenen. Apostelgeschichte, Offenbarung 1, Vers 17, Jesus begegnet Johannes in Apokalypse, seine Augen wie Feuerflammen, seine Stimme wie das Rauschen gewaltiger Wasser. Aus seinem Mund kommt ein scharfes Zweischneidungsschwert. Oh, mir ist Jesus begegnet. Echt? Ach, wie schön, wie romantisch. Nein. Dass Johannes fällt wie tot zu Boden. Amen. Diese Lieder brauchen wir in der Gemeinde. Hat mir mal ein Mann gesagt. Ne? Der kommt von Beuringen. Der sagt, Mario, die Lieder in eurer Kirche gefallen mir nicht. Jesus, umarme mich, küsse mich. Ne? Johannes, er fällt wie tot zu Boden, weil er aufgestanden hat, begegnet ihm. Amen. Wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern wir kennen Christus als den Gekreuzigten und den Auferstandenen. Nun, das zweite Gebot, es befreit uns von jeglichen Götzendienst. Es befreit uns von den Dingen, die wir selbst als Bild geschaffen haben oder die Gott sogar als Segnung für uns gegeben hat. Und wenn wir diese Dinge sehen als unser Gott, dann werden wir gefangen. Dann werden wir Gefangene des Sklavenhändlers. Aber wenn wir Gott, den Unsichtbaren, zu unserem Gott wählen, das ist Freiheit. Nun, das hast du vielleicht verstanden, aber vielleicht sagst du, alles schön und gut. Das war wieder ein schöne Predigt, schöner Gottesdienst. Was mache ich damit in meinem Alltag? Was mache ich damit in einer Welt, die voller Idole ist? Wir sind in einer Welt, die alles Mögliche verehrt. Sex verehrt. In unserer heutigen Gesellschaft wird Sex verehrt wie eine Religion. Macht verehrt. Geld verehrt. Du lebst vielleicht und du arbeitest vielleicht sogar noch in einer Welt, wenn du in der Bildung arbeitest oder studierst oder zur Schule gehst. Bildung, das ist das Monopol. Oder Geld. Ist eine Welt, wo Gott keinen Platz hat. Wie können wir Christus bekennen in einer Welt voller Götzenbilder? Und ich möchte euch noch zwei Personen vorstellen, die uns ermutigen sollen, am Montag zurückzukehren in unsere Welt.